Samt versus Seide. Ein Richter, eine Anwältin, ein Thema. 10 Minuten ohne Skript und ohne Schwurbel.
Moin Jörg.
Hallo Steffi.
Ich habe mir unsere letzten Episoden noch mal so ein bisschen angeguckt, die strafrechtlichen aus dem letzten Jahr. Und da ist mir aufgefallen, dass du in einer Episode so um und bei gesagt hast, ja, dann gibt's ja noch Maßregeln, Besserung, Sicherung. Und so ganz kurz haben wir da was dazu gesagt, aber nicht so richtig, weil es gibt ja relativ viel verschiedene Maßregeln der Besserung und Sicherung, sind im eigenen Katalog geregelt. Und ich dachte, wir sprechen mal drüber, welchen Zweck die haben, welche es gibt, weil das ist ja keine Strafe im eigentlichen Sinn, sondern ganz im Gegenteil.
Genau, also diese Maßregeln der Besserung und Sicherung, furchtbarer Begriff, die sollen dazu dienen, dass man eine Gefahr abwenden kann, die von jemand ausgeht, der Straftaten begeht, obwohl man ihn wegen dieser Straftaten entweder nicht oder nicht mehr bestrafen kann oder will. Ja. Es gibt Situationen, da muss die Gesellschaft geschützt werden, aber es gibt keinen strafrechtlichen Zugriff, weil die Person aus Krankheitsgründen nicht schuldfähig ist, aus Suchtgründen vielleicht nicht schuldfähig ist. Oder weil auch die Strafe vielleicht schon abgesessen ist und trotzdem die Gefahr weiter besteht. Und da muss man was tun können und da kann man auch was tun.
Genau, also es ist ein Stück weit einfach auch Präventionsmaßnahme im Gesetz in einem eigenen Bereich geregelt. Werde ich mal ein bisschen die Paragraphen verlinken, geht so bei 61 Strafgesetzbuch los. Und da gibt es ganz unterschiedliche. Das finde ich so interessant, weil es klingt ja, ganz ehrlich, der Begriff ist furchtbar. Maßregeln, Besserung, Sicherung. Das klingt so nach. Ich weiß auch nicht. Genauso blöd wie Zuchthaus. Ja. Auch so ein doofes Wort. Ja. So, es gibt zum Beispiel Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus, in einer Entziehungsanstalt, Sicherungsverwahrung. Ja. Es sind aber auch so Dinge wie Führungsaufsicht, Berufsverbot und letztlich Entziehung Fahrerlaubnis auch.
Ja, das finde ich immer so kurios, also dass das alles in ein Kapitel gehört.
Passt
also,
gar nicht so also, erstmal zusammen, ne?
Die Sicherungsverwahrung, die möglicherweise ein ganzes Leben andauert, klar wird alle 2 Jahre kontrolliert, ob es noch nötig ist, aber praktisch die Entziehung der Freiheit auf unbestimmte Zeit und die Entziehung der Fahrerlaubnis. Wobei man ja manchmal, vor Gericht hat man manchmal sich gefühlt, also die Entziehung der Fahrerlaubnis trifft die Leute noch schlimmer als ein Freiheitsentzug. Ne?
Gab es da nicht mal so einen kuriosen Fall?
Also ich habe tatsächlich mal einen Irrenfall erlebt als Referendar. Da habe ich plädiert vor Gericht. Und da hatten wir einen Bauern aus, also so einen Nebenerwerbslandwirt aus der Gegend von Tübingen. Und dem hat man schon alle Führerscheine entzogen gehabt. Und der durfte nur noch Traktor fahren. Und jetzt ist er mit dem Traktor besoffen in ein Auto reingefahren. Zum Glück keine Verletzten. Und dann war die Frage, was man jetzt noch machen kann. Und dann hat der Verteidiger um Unterbrechung gebeten und kam dann zurück und sagt, hohes Gericht, ich bitte darum, meinem Mandanten lebenslänglich die Fahrerlaubnis zu entziehen, weil er kann leichter auf das Fahren verzichten als auf Saufen. O-Ton. Und der arme Amtsrichter, und mir ging es genauso, wir wussten überhaupt nicht, wie man das tenoriert. Ja? Aber wir haben es dann rausgefunden und tatsächlich sind nachher alle sehr zufrieden aus dem Saal gewankt.
Das ist ja auch mal ein steiler Antrag. Na gut.
Ja.
Ja. Gibt nix, was es nicht gibt. Also, wieder zurück, Maßregeln, Besserung und Sicherung. Ja. Vielleicht kann man da noch dazu sagen, dass das im deutschen Strafsystem, es gibt so quasi zwei Spuren. Die Strafe an sich ist quasi eine Reaktion auf begangenes Unrecht und die Maßregeln sollen halt künftige Gefahren abwehren und die Allgemeinheit sichern. Vielleicht sollen wir da ein paar davon einfach mal rausgreifen. Also ich glaube, zur Fahrerlaubnis brauchen wir jetzt nichts sagen. Berufsverbot ist auch ein bisschen speziell.
Ja, aber ich finde, Berufsverbot ist schon wichtig, dass man das weiß. Also wer zum Beispiel jetzt pädophile Straftaten begangen hat, dem kann man eben verbieten, mit jungen Menschen zu arbeiten. Einfach um die Gefahr zu mindern.
Ja, aber ich glaube, was viele Menschen vor allem interessiert, weil du das immer mal nur wieder in einem Artikel vielleicht auch in der Zeitung liest, Sicherungsverwahrung.
Ja.
Also ich glaube, beschäftigt man sich ja jetzt im Alltag nicht so mit. Kann man wissen, es gibt primäre und nachträgliche.
Es gibt sogar 3 Methoden. Also eine ist sofortige Anordnung. Das andere ist, dass man, wenn jemand am Ende der Haft, wenn er sich rausstellt, der ist brutal gefährlich, dann kann man es dann machen. Oder man kann sagen, wir gucken mal, wir wissen, der ist gefährlich. Vielleicht macht er eine Therapie. Wenn er sie macht, verzichten wir drauf. Wenn er keine Therapie macht, dann kann es sein, wir ordnen das nachträglich an. Also diese vorbehaltene Sicherungsverwahrung.
Klingt ein bisschen schräg, also jetzt gerade, dass jemand schon in Haft ist. Aber es kann eben auch sein, dass sich in der Haft erst herausstellt, genau, im Strafvollzug,
genau,
dass jemand eine besondere Gefährlichkeit aufweist. Und das wusste man ja quasi beim Ausspruch des Ursprungsurteils noch gar nicht, sondern es hat sich dann später, ja, erst gezeigt.
Ja, und also ist klar, das ist eine schlimme Art der Freiheitsentziehung, weil sie eben zunächst mal ohne Befristung oder mit langen Fristen ausgesprochen werden kann, immer wieder verlängert werden kann, weil es ist ja keine Strafe, die irgendwann abgesessen wäre. Deshalb, also es müssen schwere Anlasstaten sein, von denen wirklich wichtige Rechtsgüter massiv betroffen wären, wenn die nochmal stattfinden. Angriffe aufs Leben, auf den Körper, auf die Freiheit, auf die sexuelle Selbstbestimmung, schwere Betäubungsmittelstraftaten, Verstöße gegen das Völkerstrafrecht und so weiter. Und da muss schon eine hohe Strafdrohung da sein. Es müssen auch schwere einschlägige Vorstrafen da sein, die auch nicht ewig lang her sein dürfen, außer bei Sexualdelikten. Da kann man bis zu 15 Jahre zurückgucken. Und es muss klar sein, dass die Person einen gewissen Hang zu diesen Taten hat. Es muss auch gutachterlich dann bestätigt werden. Und dann kann man eine Sicherungsverwahrung verhängen. Das ist keine Gefängnisstrafe, wurde aber lange in Gefängnissen vollstreckt, bis das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, also Moment mal, es hat hier keinen Strafzweck, es geht hier um die Sicherung, deshalb muss das sich auch unterscheiden. Also es müssen mehr Freiheiten möglich sein. Es spricht zum Beispiel nichts dagegen, dass so jemand ein Telefon hat oder auch ins Internet kann. Ja, weil es geht ja nur darum, dass der nicht draußen diese Dinge anstellt. Und was ganz wichtig ist, alle 2 Jahre muss überprüft werden, ob die Gefahr noch besteht. Und wenn die Gefahr nicht mehr besteht, dann wird die Entlassung vorbereitet mit Lockerungen, mit Trainings und dass man dann guckt, ob die Person es auch wieder schafft draußen.
Das sind natürlich auch verfassungsrechtlich hohe Hürden.
Ja.
Also muss auch immer die Verhältnismäßigkeit gewahrt sein. Deswegen wird das auch alle 2 Jahre, weil das natürlich ein ganz massiver Eingriff ist, weil du hast deine Strafe verbüßt. Und ist ja maximal grundrechtsinvasiv.
Ja.
Auch das ist gesetzlich alles vorgeschrieben. Und Verhältnismäßigkeitsprinzip ist immer zu beachten, weil es greift ja letztlich in Artikel 2 Absatz 2 Grundgesetz ein. Ne?
Unbedingt. Also das muss man schon klar machen. Das ist ein gewaltiger Eingriff und das muss man schon rechtfertigen können.
Und das ist auch bei Straftaten gegen Körper oder gegen Leben nicht, das ist kein Selbstgänger. Also auch dann nicht.
Nein.
Das muss man auch nochmal dazu sagen. Deswegen, es gibt immer wieder mal Fälle, die sehr prominent durch die Presse gegangen sind. Ich weiß, das ist jetzt schon, das müsste schon 10 Jahre her sein. Das war hier ein Fall in Potsdam, Silvio S., das ging ja ganz groß durch die Presse. Das war ein zweifacher Kindsmörder. Da gab es Sicherungsverwahrung. Und ein Fall bei euch?
Ja.
Carola E., da wurde in der Presse immer geschrieben, die gefährlichste Frau Baden-Württembergs.
Es gibt immer wieder Fälle, die sind natürlich spektakulär, aber sie sind Gott sei Dank selten. Ja. Was es viel öfter gibt, ist natürlich Führungsaufsicht. Das heißt, wenn eine Strafe abgesessen ist, wenn es keine Bewährung mehr gibt, aber man weiß, da muss man noch auf die Person achten und das kontrollieren, dann kann das mit Führungsaufsicht passieren. Das ist eine Art quasi Bewährungsaufsicht, wird auch von Bewährungshelfern ausgeübt, kann auf 5 Jahre noch länger gehen. Und da geht es eben auch darum, dass man einfach verhindert, dass Straftaten sich wiederholen. Da gibt es auch in Baden-Württemberg ein Spezialprogramm, das nennt sich KURS. Da geht es um die Verhinderung von Rückfällen von gefährlichen Sexualstraftätern. Da arbeiten auch viele Institutionen zusammen. Und da wird zum Beispiel drauf geguckt, wenn dann ein verurteilter Sexualstraftäter, der pädophile Neigungen hat, wenn der zum Beispiel sich plötzlich mit einer alleinerziehenden Mutter zusammentut, die ein Kind hat in dem Alter, auf das er bisher angesprochen hat, dann wird geguckt, dass man die Kontrollen intensiviert und da gegebenenfalls auch einschreitet. Und Verstöße gegen Auflagen in der Führungsaufsicht können tatsächlich wiederum eigene Straftaten sein, sodass man wieder eingreifen kann. Also was mir einfach wichtig ist bei dem Thema, dass klar wird, selbst wenn man über eine Bestrafung nicht mehr zugreifen kann und auch über Bewährung nicht zugreifen kann, es gibt Möglichkeiten, trotzdem die Gesellschaft zu schützen. Wenn man das tut, ist immer das Ziel, durch diese Maßnahme die Person dazu zu bringen, nicht mehr so gefährlich zu sein und am Schluss wieder in Freiheit leben zu lassen.
Genau, und da gibt es ja vielfältige Möglichkeiten, dass du dich melden musst, dass du eine Therapie machen musst. Ganz viele Dinge. Viel mehr kriegen wir dazu heute, glaube ich, gar nicht unter. Vielleicht machen wir dann nochmal anhand von konkreten Beispielen irgendwann. Aber ich glaube, das war so das Wichtigste, Jörg. Dann
ich denke auch.
Schauen wir mal, was wir beim nächsten Mal machen.
Bin ich selbst gespannt. Dann bis dahin.
Bis dahin.
Ciao.
Samt versus Seide. Ein Richter, eine Anwältin, ein Thema. Immer sonntags um 9.30 Uhr auf YouTube, TikTok und Instagram und auf allen Podcast-Plattformen.